Ja, mit dem Herzen hören, das ist, glaube ich, schon immer gut, wenn wir das machen und nicht nur mit den Ohren. Das ist schon ein wichtiger Hinweis, finde ich. Zwischenzeit haben wir gerade gesungen und das ist ja eigentlich genau auch das Stichwort im Moment, wenn man mal so vom Kirchenjahr her denkt. Wir leben ja gerade so in der Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und das war ja damals auch für die Jünger eine echte Ausnahmesituation. Mehr noch als für uns heute, weil wir wissen ja schon, wie es weitergeht. Die Jünger wussten das damals noch nicht. Jesus war schon zurückgegangen zu seinem Vater im Himmel. Deshalb nebenbei ist auch nicht ganz verkehrt, wenn Leute Vatertag sagen, ja, Jesus geht zurück zu seinem Vater im Himmel. Ne? Kann man auch Vatertag sagen. Jesus ist bereits zurückgegangen, aber der von ihm versprochene Geist, der ist noch nicht da. Eine komische Zwischenzeit für die Jünger. Nur angekündigt, aber noch nicht da. Jesus weg, Geist noch nicht da. So könnte man es kurz und knapp zusammenfassen. Und deshalb sagt Jesus zu seinen Jüngern, bleibt erstmal in der Stadt und wartet. Die Jünger sollen gewissermaßen die Füße stillhalten in dieser Zwischenzeit. Eine Szene, die für mich deutlich macht, wie existenziell wir auf den Geist Gottes angewiesen sind. Das weiß natürlich auch Jesus. Schickt seine Jünger nicht los ohne den Geist. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott mit seinem guten Geist mit uns unterwegs ist. Ohne den läuft nichts. Und deshalb sollen auch die Jünger damals die Füße stillhalten. Sollen nicht umherlaufen, sollen erstmal abwarten, in der Stadt bleiben. Und das kannten die Jünger nicht, das war für die eine völlig ungewohnte Situation. Denn die haben sich in den 3 Jahren, wo sie mit Jesus unterwegs waren, vor allem eins geholt, nämlich staubige Füße. Die waren immer mit ihm oder überwiegend mit ihm unterwegs. Das ist übrigens bei Jesus, finde ich, ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Wenn man das mal so mit anderen Religionen vergleicht, da muss man immer zum Tempel hin, da ist Gott statisch. An irgendeinem Ort thront er und die Leute kommen zu ihm, aber Gott, der bewegt sich nicht. Selbst die Juden waren so geprägt, man musste eben in den Tempel. Gott, ja klar, der wohnt an einem ganz bestimmten Ort und so ist er und der sitzt da und dann ist er eben so, wie er ist. Jesus war mit seinen Jüngern immer unterwegs, das haben die von Anfang an gelernt. Wenn wir ihm nachfolgen, dann sind wir unterwegs und dazu möchte ich heute Mut machen in einer Unterwegssein-Predigt. Und das fängt ja schon, wenn man genau aufpasst, schon mit der Sprache an, die wir so tagtäglich benutzen. Wenn wir nachher beim Kaffee trinken zusammenstehen, was fragt man seinen Gegenüber? Wie geht's? Wie läuft's denn so? Oder wer gestochen formuliert, der sagt vielleicht, ja, wie ist denn das Werteergehen? Aber es ist auf jeden Fall immer das Gehen, das Laufen, das ist da immer drin. Scheint irgendwas mit unserem Leben zu tun zu haben. Da steckt überall das Gehen drin. Und schon ein Autor aus dem 17. Jahrhundert, der schrieb in einem Buch, es ginge vieles besser, wenn man mehr ginge. Das ist schon kurios. Ich habe bei der Großstadtmission Hamburg-Altona gearbeitet, 35 Jahre lang einen Schreibtischjob im Management gehabt, habe jede Menge Bewerbungen gelesen. Und wenn einer sich für einen Schreibtischjob bewirbt, was schickt der? Seinen Lebenslauf. Alltagsironie nenne ich das mal. Ne? Wer sich für einen bewegungsarmen Schreibtischjob bewirbt, der schickt den Lebenslauf. Auch wer mit einem gewissen Abstand mal über sein Leben nachdenken will, was macht der? Der geht in sich. Zumindest, wenn ihm der Weg dafür nicht zu weit ist. Also man geht immer, überall begegnet uns das. Ich habe mir vor einiger Zeit einen Lebenstraum, einen Schreibtisch-Lebenstraum erfüllt. Vielleicht kennen das manche auch. Ich habe mir so gesagt, ach, wenn ich erstmal Rentner bin. Die noch nicht Rentner sind, habt ihr so einen Satz? Wenn ich erstmal Rentner bin, dann Ja, manchmal muss man aber auch schon aufpassen, dass man das Leben nicht zu weit nach hinten verschiebt, sondern lieber das jetzt angeht. Aber ich habe zumindest in meinem Schreibtischleben mir immer gesagt, wenn ich erstmal Rentner bin, dann will ich einmal durch Deutschland laufen, ganz oben von der dänischen Grenze runter an die Schweizer Grenze. Das wollte ich unbedingt mal machen. Also nicht nach Santiago de Compostela, wo so viele Leute hingehen, wo dieser berühmte Jakobsweg ist. Auch ich bin auf vielen Jakobswegen gegangen, was viele nicht wissen, es gibt davon ganz viele. Dieser berühmte Jakobsweg, von dem immer alle denken, das ist der Jakobsweg, das ist nur ein einziger. Ich habe mal eine Karte mitgebracht, wahrscheinlich stehe ich jetzt direkt da vorne. Ja, geht das? Das ist eine etwas unscharfe Karte von allen Jakobswegen. Allein in Deutschland gibt es 30 Stück davon. Und mein Weg, das war... Den blauen könnt ihr jetzt mal vergessen, den roten könnt ihr euch mal angucken. Das war mein Weg, weitgehend über Jakobswege, manchmal auch über Stephanswege. Also wenn der Jakobsweg da irgendwie zu viele Biegungen gemacht hat, die ich nicht wollte, dann bin ich auch mal geradeaus gegangen. Also nicht nur der Camino Frances, dieser bekannte in Spanien, sondern es gibt bereits hier bei uns ganz viele Jakobswege. Einer geht übrigens 5 Kilometer von euch entfernt, Luftlinie hier lang. Via Baltica bin ich vorletzte Woche von wiedergekommen, wollte ich auch immer schon mal laufen. Ja, auf dem berühmten Camino Frances, da sind in einem Jahr bis zu 350.000 Pilger unterwegs. Das wäre so gar nichts für mich, weil ich immer gerne draußen in der Natur bin und nicht so viele Menschen um mich habe. Und obwohl mein Weg ungefähr doppelt so lang war wie dieser berühmte Camino Frances, dieser Jakobsweg, bin ich gerade mal 4 Pilgern begegnet. Also doch so ein bisschen weniger. Und das war auch sehr gut für mich, für meine Seele. Das war ein echtes Himmelreich. Ich habe euch mal ein Foto vom Himmelreich mitgebracht. Ihr wollt doch immer mal wissen, wie es im Himmelreich aussieht, ne? Heute wisst ihr es. Also, 30, ja, und da unten steht, Achtung, spielende Kinder. Also im Himmelreich, das kann ich euch versprechen, gibt's nur Kinder, Kinder Gottes. Und wir haben Zeit zum Spielen, das ist schon mal gut. Die 30, ja, da könnt ihr mir vielleicht helfen, ich weiß nicht, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Vielleicht hat man so viel Kraft wie mit 30 und das bleibt immer so. Oder das habe ich jetzt, kann ich nicht interpretieren. Aber zumindest, das war also echt... himmlisch für mich, für meine Seele. Pilgern, hat mal jemand gesagt, das ist Beten mit den Füßen. Und das habe ich tatsächlich so erlebt. Ja, jetzt kannst du mal wieder zwischendurch ausmachen, danke. Das gesamte Leben irgendwie als Pilgerwanderung begreifen, das ist eigentlich das, worum es beim Pilgern geht. Und deshalb empfehle ich das auch ab und zu mal zu machen. Nicht etwa aus sportlicher Leistung oder weil man hinterher sagen kann, ich habe so und so viele Kilometer geschafft und auf dicke Hose machen oder sowas, sondern es geht einfach darum, dass man begreift, eigentlich ist mein ganzes Leben so eine Pilgerwanderung auf ein großes Ziel zu. Das ist, glaube ich, eine sehr hilfreiche Sicht, wenn wir unser Leben so begreifen. Wenn man dann so die verschiedenen Pilgerführer oder Wanderführer liest, dann trifft man schon mal auf einen Pilger, oder Wandertipp, der sehr wichtig ist, nämlich nicht zu viel Gepäck mitnehmen. Und ich glaube, das ist ein guter Tipp auch für unser Unterwegssein mit Gott, mit Jesus, durch dieses Leben. Wenn wir da so viel Gepäck mitschleppen, ach, was wir da manchmal auch alles mitschleppen, dann tragen wir zum Beispiel nach, tragen wir anderen Leuten was nach. Meine Herren, ist das doof. Wir schleppen und schleppen und schleppen und der da vorne, der geht vielleicht ganz fröhlich und merkt gar nicht, dass hinter ihm einer herläuft und sagt, oh, ich schleppe aber deine Last. Ja, kann sein. Aber eigentlich ist das nicht klug. Lieber dem anderen vergeben und ihm nichts nachschleppen und nachtragen und den Rucksack leicht machen. Und das ist schon, gebe ich zu, manchmal ganz schön schwierig. Am schwierigsten ist es, nicht dem anderen, sondern sich selber zu vergeben. Selber mal zu merken, okay, ist vielleicht nicht alles toll gelaufen in meinem Leben, in meinem Lebenslauf. Vielleicht nicht alles optimal gewesen, manches vielleicht sogar richtig. Naja, sprechen wir nicht drüber. Aber sich das zu vergeben, das ist schon mal eine Ansage. Mir ist ein wichtiger Satz ein Satz in dieser Zeit sehr wichtig geworden. Der ist nicht von mir, den habe ich gefunden. Und den lese ich gleich zweimal vor, weil er mir so wichtig geworden ist. Vielleicht auch etwas für euch. Loslassen bedeutet, etwas niederlegen zu können, ohne es als Niederlage erleben zu müssen. Loslassen bedeutet, etwas niederlegen zu können, ohne es als persönliche Niederlage erleben zu müssen. Der Gott, an den wir glauben, der zeichnet sich vor allem durch eins aus, nämlich, dass er mit uns unterwegs ist, auf einem Weg. Und ihr kennt diese Szene, alle Bibelstellen, die ich heute so noch sagen werde, die werdet ihr alle kennen. Aber manchmal ist es so, wenn man so unterwegs ist und Zeit hat, über die nachzudenken, dass sich die auch einem neu erschließen. Schon im zweiten Buch der Bibel, 2. Mose, da begegnet Mose zum ersten Mal diesem Gott, diesem noch für ihn ganz unbekannten Gott. Und er fragt ihn, sag mal, woran sollen wir denn erkennen, dass wir in deiner Gunst sind? Woran können wir das ablesen? Und Gott sagt, ich werde mitgehen. Das ist erstmal alles, was er hört. Das Beispiel oder die Begründung dafür, dass sie in Gottes Gunst stehen. Gott sagt, ja, ich werde mitgehen. Und dann sagt Mose zu Gott, ja, aber wenn ich da runtergehe ins Tal, die Leute wollen doch wissen, wie du heißt, dann sag mir mal deinen Namen. Und Gott sagt, ich bin da. In manchen Übersetzungen heißt es auch einfach, ich bin. Ich bin da. Wir glauben an einen Gott, der einfach da ist. Einfach so da ist und mit uns mitgeht durch diese seltsamen Windungen und Irrungen und Windungen dieses Lebens, wo es immer mal wieder hochgeht, mal wieder runter. Ach ja, ihr kennt das ja. Auch ein Text gleich am Anfang der Bibel, die 10 Gebote. Gott sagt, mach dir kein Bild von mir. Leg mich nicht fest, so ganz genau bis ins kleinste Tüpfelchen, wie ich denn bin. Bleib mit mir auf dem Weg und lern auch immer mal wieder was Neues. Legen wir Gott mal nicht fest, zu fest und sagen, ganz genau so ist er und nicht anders. Er lässt sich eben nicht immer so einkalkulieren und einrechnen in unsere Lebenskalkulationen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, weil auf die Weise bleibt die Beziehung lebendig. Also unser Leben gleicht weniger einem Theaterbesuch, sondern wenn, dann eher einem Roadmovie. Ne? Also ich sehe ja Roadmovies unheimlich gerne. Aber manchmal ist es selbst in der Gemeinde so. Ich weiß nicht, das ist der große Vorteil, wenn man irgendwo so als Gast zum Predigen hinkommt. Keiner kann sagen, ja, jetzt hast du wahrscheinlich wieder mich gemeint. Ich weiß ja euch, ich kenne euch ja gar nicht. Aber in manchen Gemeinden ist das so. Da sitzt man so da wie in einem Theater und die Leute vorne, die Ehrenamtlichen oder die Hauptamtlichen, die zappeln sich da ab. Die liefern so eine Bühnenperformance und die Leute in der Reihe, die sitzen da und hinterher wird bewertet, ja. Oh, ganz gut heute, oh, geht so. Je nach Bühnenleistung geht dann so Daumen runter, Daumen hoch. Ist das unsere Position? Habe ich es mir in meinem Leben so als Zuschauer bequem gemacht, in meinem Lebenstheater? Oder bin ich eigentlich noch mit Jesus auf dem Weg? Das war so meine Frage, die in der Zeit, wo ich da durch Deutschland gelaufen bin, hochkam. Das habe ich ja als Rentner gemacht. Das Wort Ruhestand, ja, das ist so eine Sache, finde ich. Also Ruhe, die mag ich sehr, sehr gern, echt. Meine Ruhe, die habe ich gern. Aber Ruhestand, immer nur rumstehen, nee, tut der Seele auf Dauer nicht gut, immer nur zu stehen. Das ist, glaube ich, auch keine Frage nur für Ruheständler. Bleibe ich da mit meinen Vorstellungen, wie dieser Gott denn ist, so stehen und lasse ich den immer so, wie er ist und rüttel da auf keinen Fall dran und lass da auch nicht dran rütteln. Manchmal hat man ja auch Enttäuschungen über Gott. Und dann sagt man, ja, so ist das nun mal. Kann man nichts machen. In Lukas 17 gibt es eine tolle Geschichte. Die kennt ihr auch, aber ich möchte sie euch noch mal aus diesem Aspekt des Unterwegsseins heute näher bringen. Da wird von Menschen berichtet, die, bei denen sich auch nicht mehr so viel ändert. Die wahrscheinlich auch, nehme ich zumindest mal an, die Hoffnung ein ganzes Stück verloren haben. Die sind nämlich krank. Die sind aussätzig. Und erinnert so ein bisschen an die Corona-Zeit. Die müssen auch auf Abstand bleiben. Wir mussten so auf 1,5 bis 2 Meter bleiben. Das war damals noch viel, viel mehr. Die mussten schreien, um sich mit den Leuten verständigen zu können. Und so passiert das auch hier in dieser Stelle in Lukas 17. Die mussten auf Abstand bleiben, auch auf Abstand zu Jesus. Und deshalb müssen sie schreien. Lukas 17, Vers 12. Sie blieben in gehörigem Abstand, ne, was ich gehört, ganz wichtig in den manchen Gemeinden, in gehörigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, hab Erbarmen mit uns. Und ich habe so gedacht, eigentlich eine super Chance für Jesus. Der könnte jetzt so richtig öffentlichkeitswirksam tolle Heilung machen. Und zack, sind mit einem Schlag da die Leute gesund und springen umher. Boah, da kann man doch was zur Ehre Gottes machen. Aber das macht Jesus nicht. Zumindest erstmal nicht. Er stellt zwar Heilung in Aussicht, aber er sagt erstmal etwas anderes. Er sagt, geht auf den Weg, macht euch auf den Weg, geht erstmal zu den Priestern. Die Priester, das war damals sozusagen gleichzeitig auch das Gesundheitsamt. Wenn man also gesund wurde, musste man sich erstmal den Priestern vorstellen und das bestätigen lassen. Und dann machen sie das, sie gehen los und sind noch nicht geheilt. Das ist ganz wichtig bei diesem Text. Sie gehen los, diese Leute, und haben noch keine Heilung. Nur weil Jesus gesagt hat, geht mal los und zeigt euch den Priestern. Darum machen die das. Sozusagen letzter Strohhalm, an den sie sich klammern. Und dann heißt es in Vers 14 ganz lapidar, unterwegs wurden sie gesund. Unterwegs, nicht schon vorher. Erst nachdem sie losgegangen sind. Ich erlebe diese Szene quasi wie ein Geheimnis. Da muss man sich so mal bisschen rein meditieren. Vielleicht will Jesus ihr Vertrauen checken, ob sie das wirklich glauben. Ich meine, die hätten ja auch sagen können, was sollen wir zu den Priestern gehen? Guck mal hier, Jesus, alles noch wie früher. Nee, die gehen los, obwohl sie noch nicht geheilt sind. Sie vertrauen darauf, dass Jesus sie nicht umsonst losschickt. Aber sie erleben eben nicht nur eine äußere Wandlung, manche erleben auch eine innere Wandlung. Und das ist das Spannende bei diesem Text von den 10 Leuten, die alle gesund werden und alle eine äußere Wandlung erleben. Ja, wer wandelt, der kann Wandlungen erleben. Schönes Wortspiel. Nur einer, ihr kennt die Geschichte, nur einer kehrt um. Und Jesus sagt, wo sind denn die anderen 9? Ich habe doch 10 gesund werden lassen. Ist keiner zurückgekommen, nur dieser eine hier, nur dieser Fremde? Jesus betont das extra noch, dieser Fremde, denn das war kein Jude. Spannend, weil Pilger geht auf Pellegrino zurück, das lateinische Wort. Und das heißt eigentlich ganz wörtlich, der von der anderen Seite des Ackers, man kann auch sagen, der Fremde. Ist kein anderer als dieser Pilger, als dieser Fremde hier zurückgekommen? Ja, der hat anscheinend irgendwie unterwegs etwas verstanden und deswegen diese äußere Veränderung, die er erlebt hat, die führt auch zu einer inneren Wandlung bei ihm. Der Lebenslauf dieses Fremden, der hat nun in Jesus quasi sein Ziel gefunden, aber da gibt es einige fromme Leute, die stehen einfach so an der Seite und gucken sich das alles an und sagen, na, ob das mal alles so richtig ist mit diesem Jesus. Die bleiben auf Distanz, bleiben auf ihrem sicheren Stammplatz, den sie immer schon hatten und sind eher Zuschauer, quasi neben dem Weg, eher wie in einem Theater. Auch ein anderer sehr bekannter Text sagt Ähnliches. Unterwegs auf dem Weg, das ist nämlich auch der Kämmerer aus der Apostelgeschichte und den kennt ihr ja auch, auch ein Fremder. Auch ein Pellegrino, auch ein, wenn man so will, ein Pilger, der geht nach Jerusalem in den Tempel und hofft auf eine Gottesbegegnung. Aber tja, die ist irgendwie nicht so passiert, wie er die sich gewünscht hat. Und nun geht er ein bisschen gefrustet wieder zurück. Die erhoffte Gottesbegegnung im Tempel hat es nicht gegeben. Also bleibt eben alles doch so, wie es ist, sagt er sich vielleicht. Aber er hat seine Rechnung ohne Gott gemacht. Der schickt nämlich den Philippus auf den Weg. Er sagt zu dem Philippus, mach dich auf den Weg, Philippus. Los, bleib nicht sitzen. Mach dich auf den Weg und geh zu der Straße, die von Jerusalem runter nach Gaza führt. Diese Straße wird von kaum jemandem benutzt, sagt Gott noch. Netter Nebensatz, ist also kein Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Der Weg wird von kaum jemandem benutzt. Philippus geht los, trifft diesen Beamten im höheren Dienst, so könnte man den ja nennen. Und ja, er kommt zum lebendigen Glauben. Ihr kennt die Geschichte. Er tauft ihn auch gleich. Kaum zu glauben, was alles passiert, wenn man sich auf diesen Weg einlässt. Und dann kommt wieder so ein ganz lapidarer Satz hinten dran. Der Kämmerer zog seine Straße fröhlich. Also der macht sich fröhlich wieder auf den Weg. Und ich glaube, dazu will Gott uns in unserem Leben einladen, innerlich unterwegs zu bleiben, auch wenn wir nicht gerade Zeit haben zum Pilgern. Das ist in erster Linie ein innerer Vorgang, ganz klar. Innerlich unterwegs bleiben. Ja, auf dem Weg gesund werden vielleicht auch. Wandlungen erleben und unsere Lebensstraße wie der Kämmerer fröhlich weiterziehen. Dazu lädt Gott uns ein. Auf meinem Weg durch Deutschland bin ich auch durch Rosenberg gekommen. Das ist das nächste Bild, was ich mitgebracht habe. Das werden manche vielleicht von euch erkennen. So ein bestimmter Malstil. In Rosenberg in Baden-Württemberg, da hat Sieger Köder, der sagt vielleicht manchem von euch was, da hat Sieger Köder als Pastor, als Pfarrer und Maler gewirkt. Und da steht das Sieger Köder Zentrum mit vielen seiner tollen Bilder. Der malt ja, wird ja der deutsche Chagall genannt, der malt ganz viele biblische Szenen. Ja, und schon im Vorgarten steht dieses, finde ich, sehr beeindruckende Bild. Riesig groß, viel größer, als man hier auf dem Bild jetzt so rüberkommt. Das ist also mehrere Quadratmeter groß. Ist da aufgestellt, zwei große Steinplatten zu einem V aufgestellt, aber sie berühren sich eben nicht ganz, sondern da bleibt ein vertikaler Schlitz. Und oben hat man noch einen horizontalen Schlitz reingemacht. Und so entsteht ein Kreuz, obwohl da eigentlich gar nichts ist. Das ist ein Kreuz aus nichts. Das besteht quasi nur aus nichts. Es entsteht nur im Auge des Betrachters. Indem wir drauf gucken, sehen wir in alledem dieses Kreuz, diesen Zwischenraum in allem, was uns auf ihn hinweist. Und in diesem Zwischenraum sieht man übrigens dahinter die Eingangstür des Hauses. Also da wird man direkt gleich weitergeleitet. Auf eine der Steinplatten, da habe ich jetzt noch so einen kleinen Auszug im nächsten Bild, auf eine der Steinplatten hat Sieger Köder auch einen Eingang gemalt, beziehungsweise eigentlich keinen Eingang, sondern einen Ausgang, den Ausgang vom Gartengrab. Jesus ist bekanntlich nicht mehr drin, sonst gäbe es auch keinen Heiligen Geist nächsten Sonntag. Er hat es nicht als einen Eingang, sondern als einen Ausgang gemalt und draußen, da blüht es wie verrückt und Jesus ist nicht mehr drin. Ein tolles Bild, wenn man davor steht, kann einen wirklich sehr ansprechen. Und das ist der Grund, weshalb wir Gottesdienst feiern heute hier in Schenefeld und ja auch global, weltweit, weil Jesus auferstanden ist, weil es da draußen blüht wie verrückt, weil er uns seinen Geist schicken will und weil er mit uns auf dem Weg ist. Nächsten Sonntag werden wir es wieder feiern, den Heiligen Geist. Es gibt so ein paar Pilgerpsalmen unter den Psalmen. Vielleicht wisst ihr, das steht manchmal oben drüber, ein Pilgerpsalm. Kann man sehr schön mal in Ruhe beten, wenn man unterwegs ist. In Pilgerpsalm 77, da heißt es in Vers 14, Gott, dein Weg ist heilig. Gott, dein Weg ist heilig. Ich bekenne, manchmal ist mir auch mein Sofa heilig. Als ich so wieder zurückkam vom Bodensee, als die Wanderung vorbei war, tja, da war die Gefahr wieder groß, mich wieder auf den Hosenboden zu setzen, wieder auf dem Sofa zu sitzen und mich auszuruhen auf dem, was man so gemacht hat. Nein, nein, wir sollen innerlich auf dem Weg bleiben. Eins ist mir sehr klar geworden auf meiner Tour, es lohnt sich. Es lohnt sich, mit Jesus auf dem Weg zu bleiben. Und das ist meine Einladung heute an euch als Ermutigung gedacht. Es lohnt sich. Das glaube ich. Kannst du das auch glauben? Jetzt sagt man ja normalerweise Amen, aber ich habe als Amen heute euch mal ein Lied mitgebracht. Und zwar nicht auf Englisch, das verstehe ich immer nicht so richtig, sondern auf Französisch. Le chemin de vie. Ein alter Pilgertext aus Frankreich. Ich habe mir eine neue Melodie dazu ausgedacht, weil die Originalmelodie ist leider verschollen. Nur der Text ist übrig geblieben. Und da heißt es so sinngemäß, jeden Tag machen wir uns wieder von Neuem auf den Weg. Der Weg ruft uns und wir sollen auf ihm bleiben. Und es ist der Weg des Lebens, der Weg hin zu dem großen Ziel, auf den Jesus uns setzen will. Wenn ich das runterbiege, wahrscheinlich nicht. Ne? Aber ich glaube, es geht auch so.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. Je ne suis jamais seul. Non, non, mon Dieu, non, mon Dieu, je ne suis jamais seul. Non, non, mon Dieu, non, mon Dieu, je ne suis jamais seul.
jetzt sage ich Amen.